Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mind the Dog zwischen Alltags- und Trainingsplatz, deinem Podcast rund um den Hund. Ich habe heute mal wieder eine ganz tolle Gästin dabei, und zwar die Jasmin Hertel. Jasmin, magst du dich einmal kurz vorstellen und dann kommen wir auch gleich zu dem Thema, um was es heute geht.
Ja, hallo, ich bin die Jasmin Hertel, ursprünglich Österreicherin, hört man wahrscheinlich, und wohne jetzt aber schon seit 10 Jahren in der Schweiz. Habe hier auch meine Hundeschule aufgebaut, ursprünglich Biologie studiert, studiere jetzt derzeit auch noch Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung und Mediendidaktik, möchte also dann mehr in die Richtung gehen, den erwachsenen Menschen beim Lernen über den Hund, mit dem Hund gemeinsam ein bisschen mehr zu stärken und zu fördern. Daher der Wunsch jetzt da auch, mich nur ein bisschen weiterzubilden. Ja, und in der Hundeschule machen wir unsere obligatorischen Hundekurse, die im Kanton Zürich verpflichtend sind. Der Theoriekurs, der praktische Kurs, aber auch Nasenarbeit. Und mein spezielles Fach ist halt die Verhaltenstherapie. Alles, was so mit Problemverhalten der Hunde zu tun hat. Ja, das ist so wirklich meine Leidenschaft. Es gibt nichts, was mir irgendwie da, ja.
Es gibt nichts, was du nicht nimmst.
Genau.
Ja. Und das, was ich auch spannend finde, ist deine Weiterbildung, weil es ja auch wirklich, ich finde, in den Hundeschulen oder bei uns HundetrainerInnen ja wirklich darum geht, die Menschen abzuholen.
Genau.
Also, weil wenn wir es den Menschen nicht beibringen können, können die es ihren Hunden nicht beibringen. Es geht ja nicht darum, dass wir die Hunde trainieren, sondern die Menschen leben ja mit den Hunden zusammen. Und wenn wir es nicht ordentlich erklären können und die Menschen da abholen, wo sie gerade stehen, und gut auf den Weg bringen können, dann wird das Zusammenleben eben auch schwieriger.
Ja, man braucht ein Konzept, dass man es den Menschen vermitteln kann, weil die ganze Theorie, die ich in meinem Kopf habe, die nützt mir gar nichts, wenn ich diese Theorie dem Kunden nicht vermitteln kann und auch keine Trainingskonzepte so entwerfen kann, dass sie der Kunde überhaupt umsetzen kann.
Ja.
Weil dieses ganze Kleinschrittige, was heute manchmal in der Theorie gesagt wird, ist in der Umsetzung im Alltag für viele Hundehalter einfach nicht möglich.
Ja, sehe ich genauso.
Genau, da muss man an diesen Sachen dann ansetzen. Und es fehlt mir in der Hundeausbildung, also Hundetrainerausbildung, fehlt mir dieser Part enorm. Egal, wo man hinschaut, es wird viel zu wenig Wert gelegt auf die reale Umsetzung des Hundetrainings und mehr Wert darauf gelegt, wie bestehe ich überhaupt die Prüfung zum Hundetrainer? Also was wird da abgefragt bei der Prüfung? Und genau das wird dann geübt, aber nicht die Realität.
Mhm.
Und
ja,
da
aber
möchte ich dann ansetzen.
Das ist aber, denke ich, auch so eine Sache, die hast du ja letzten Endes in allen Ausbildungen oder Studien, die man so tut, es legt eine Grundlage, es legt, wenn es eine gute Ausbildung ist, eine gute Grundlage, aber alles andere lernt man dann ja wirklich erst, wenn man wirklich mit den Menschen arbeitet. Weil man es ja auch in der Ausbildung, also ich weiß, bei mir war das noch so, ich hatte ganz viele tolle Dinge im Kopf, was man ja alles machen kann und wie man das, ne? Und dann überfordert man die Menschen brutal. Ja, da musst du hier und da musst du da und da musst du da genau sein und dann, ne? Und oft ist es wirklich so, dass es einfacher, also es zumindest am Anfang wirklich so einfach wie möglich zu halten, so dass die Menschen eben auch sehen, dass sie schneller vorankommen.
Genau. Sie müssen sehen, dass sie im Training Fortschritte machen und die müssen für die Menschen auch sichtbar sein, weil sonst bleiben sie nicht dran.
Kenne ich auch von mir selbst. Deswegen übe ich immer noch nicht wirklich viel Gitarre. Wir seit 10 Jahren Gitarre lernen, ich krieg's nicht hin. Irgendwann, wahrscheinlich, wenn ich in Rente bin. Unser heutiges Thema ist auch so ein Ding, wo ich glaube, sehr viele dann sehr schnell sehr frustriert sind, weil es ein großes oder es kann zu einem großen Problem im Hundetraining werden. Und zwar hatte ich neulich in meiner, ich habe so eine WhatsApp-Gruppe für Sprechstunde, also die Hundesprechstunde. Da dürfen sonntags immer alle Menschen, die in der Sprechstunde drin sind, das kostet auch nichts, die dürfen sonntags einfach alle Fragen in die WhatsApp-Gruppe reinstellen, die ich dann so nach und nach beantworte. Und da hatte ich neulich eine Frage reingestellt, was wünscht ihr euch denn an Themen für den Podcast? Und eines dieser Themen war eben, was mache ich, wenn mein Hund eine Krankheit hat, die es erfordert, dass er nur zu bestimmten Zeiten Futter haben darf, nur ganz bestimmtes Futter haben darf und eben keine Leckerchen nebenher haben darf. Und Jasmin, du kennst dich damit aus. Du hast nämlich genauso einen Hund. Wir kommen da gleich auch noch drauf, weil der noch ein paar mehr Special Effects hat, was das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht. Aber fangen wir einfach mal am Anfang an. Dein Hund wird krank. Wie hast du das gemerkt und wie seid ihr dann vorgegangen? Und was war's?
Ja, also gleich einmal vorweg, es war die Bauchspeicheldrüse. Und wie wir es gemerkt haben, viel zu spät. Also hier mein Appell an alle Menschen, nehmt es nicht auf die leichte Schulter, wenn der Hund regelmäßig, und mit regelmäßig meine ich immer mal wieder, Durchfall hat. Immer mal wieder weichen Kot. Immer mal wieder erbricht. Das waren bei uns die ersten Anzeichen, die wir übergangen sind. Weil es war halt nicht jeden Tag, es war halt immer mal wieder. Wir haben keinen klaren Zusammenhang gesehen und haben es hingenommen. Man läuft ja nicht wegen allem sofort zum Tierarzt. Man geht ja nicht hin und sagt, mein Hund hat gestern Durchfall gehabt, heute hat er aber nicht mehr. Mein Hund hat gestern in der Früh gekotzt, heute nicht mehr. Ja, und das war unser großes Problem, weswegen wir es wahrscheinlich sehr spät erst erkannt haben, nämlich als der Schub der Bauchspeicheldrüse so akut war, dass er nur mehr gekotzt hat, Blut kam hinten mit raus und er nahm immer wieder die Gebetsstellung ein, was so ein typisches Zeichen ist, Vorderkörper runter, Po in die Höhe, immer wieder Gähnen, Strecken, also eindeutige Schmerzsymptomatik. Und dann ging es schnell. Blutabnahme, wir haben alle Verdauungswerte getestet und Bauchspeicheldrüse war halt die Lipase enorm hoch. Haben sofort die Therapie eingeleitet und dann ging es halt Schlag auf Schlag, weil Bauchspeicheldrüse heißt fettarme Ernährung. Und bis anhin haben wir gebarft. Wir haben 4 Hunde und dann hieß es, ein Hund darf nicht mehr. Und da war schon das erste große Thema halt bei uns.
Weil es natürlich auch so im Alltag, also ich habe ja auch mehrere Hunde und ich habe auch schwierige Esser, sage ich es mal so. Also meine alte Hündin frisst nicht mehr gut, weil sie einfach alt ist. Die verträgt aber auch fast nichts. Hört aber auch immer mal wieder auf, das zu essen, was sie verträgt, was es halt schwieriger macht. Und die beiden anderen haben auch so ihre Themen. Und dann am Anfang möchtest du ja auch, ne, hatte ich auch gedacht, super, ich barf die alle, ich ernähre die gesund, hat dann nicht funktioniert. Und irgendwann, wenn man mehrere Hunde hat und dann verschiedene Futtersachen machen muss, finde ich, ist das im Alltag auch echt anstrengend.
Definitiv, weil die älteste Hündin, die wird jetzt 16, hat noch eine Nierenproblematik. Die bekommt jetzt hier Nierenfutter. Der eine Hund bekommt sein Bauchspeicheldrüsenfutter. Dann haben wir noch 2 Alaskan Huskies. Die haben wir jetzt auch auf Trockenfutter umgestellt, weil wir gesagt haben, 2 Hunde füttern wir schon trocken, da füttern wir nicht 2 weiterhin mit Fleisch. Ja, und der größte Kampf für mich im Alltag ist jetzt tatsächlich die Leckerligabe. Ich habe 3 unterschiedliche Futter in der Hand, kann man sagen. Das eine ist das für die Huskies, etwas Tolles, was sie mögen. Das dürfen aber beide anderen Hunde nicht bekommen, weil die eine braucht ihr Nierenfutter, der andere sein Bauchspeicheldrüsenfutter.
Und da hast du natürlich schon ein Problem, wenn du mit allen 4 gleichzeitig unterwegs bist, dann fallen ja so Sachen wie, du streust mal eine Futtersuche.
Vergiss es.
Das geht ja nicht mehr.
Wir machen so, dass wir häufchenweise schon und immer an das Such- und Fressverhalten der Hunde angepasst, sodass ich es ungefähr abchecken kann. Die Huskies sollten am schnellsten fertig werden, weil die können zum anderen dazu. Und die anderen beiden dürfen halt nicht zum anderen Futter, schön räumlich getrennt. Es funktioniert, aber es ist Management gefragt an dieser Stelle. Rechts habe ich das eine Futter, links das andere, damit da ja nichts passieren kann.
Ja. Und das bedeutet ja auch, also bei der Bauchspeicheldrüsenproblematik ist es ja auch so, dass die Hunde ja auch nicht mehr einfach so nebenher was kriegen dürfen. Das heißt, fürs Training, also wenn wir jetzt mal auf diesen einen speziellen Hund eingehen, Fürs Training bedeutet das ja auch, du kannst nicht einfach mit Leckerchen belohnen, sondern du musst jetzt anfangen, dir andere Dinge zu überlegen, was Verstärker sein können.
Ja, weil die Bauchspeicheldrüse ist die ganze Thematik so, zumindest bei unserem hat sich es jetzt auch herauskristallisiert, er braucht einen Fütterungsabstand von maximal 6 Stunden. Über 6 Stunden kein Futter muss er sich schon wieder übergeben, weil er den leeren Magen nicht aushält. Und unter 4 Stunden ist es ihm wieder zu früh. Und dann haben wir wieder Probleme, dass er sich übergibt oder vielleicht sogar wieder Durchfall kommt. Das
Okay.
heißt, ich muss wirklich meine Fütterungszeiten für den einen Hund so anpassen, dass es zeitlich in diesen Rahmen reinfällt. Und mir ist es erst vor 2 Wochen wieder passiert, dass ich die 6 Stunden überschritten habe. Ich war mitten auf der Autobahn und höre meinen Hund hinten kotzen. Ja, und dann schaue ich auf die Uhr und denke mir, oh nein, es ist 6 Stunden her. Also
Das
es
ist
ist mühsam, der Alltag manchmal.
Das gilt dann ja auch für die Nacht, oder?
In der Nacht schläft er
Okay, da geht's.
und die letzte Mahlzeit, das ist meistens nur so ein paar Bröckchen Trockenfutter, kriegt er so um 22 Uhr von Schlafen gehen und dann schläft er durch bis, ja, mal 3 Uhr, mal ist es 5 Uhr. Also mal haben wir 5 Stunden, und mal haben wir sogar 7 Stunden in der Nacht. Aber das liegt mitunter auch am Futter selber, weil das nicht lange anhält. Dieses Low-Fat-Futter, das hält auch gar nicht lange an. Das bleibt nicht lange im Magen drinnen. Das wandert wirklich sehr schnell und zügig durch. Das heißt, die Hunde haben meistens auch mehr Hunger.
Ach, und das macht das Ganze natürlich noch mal deutlich schwieriger.
Genau, weil wenn er jetzt Hunger hat, dann wird ja auch das ganze System aktiviert, Magensäure
Ja.
wird produziert.
Ja.
Wenn aber nichts reinkommt, haben wir wieder Sodbrennen. Das heißt, ich muss auch schauen, gerade im Alltag mit den anderen Hunden, dass die anderen nichts in seiner Gegenwart kriegen. Weil sonst ist er schon wieder derjenige, der.
Sagt, ich hätte jetzt aber gerne was, weil die anderen, es riecht so gut und die anderen kriegen ja auch
Genau.
gerade was. Ja, also wirklich viel Management gefragt.
Ja.
Und was da natürlich auch mit reinspielt, ist letzten Endes der Stressfaktor. Also wenn du einen Hund hast, der so eine, ne, Problematik hat, ist ja wie bei fast allen Sachen. Also sobald ich gesundheitliche Themen habe oder auch andere Themen habe, je höher der Stress, desto schlechter das Verhalten. Aber das schlägt sich natürlich bei der Bauchspeicheldrüse, finde ich, immer noch mal ein bisschen mehr zu Buche, weil Stress einfach auch schnell auf den Magen schlägt.
Ja.
Das heißt, erste Frage, ist dein Hund einer, der sich schnell stresst, also der schnell mal irgendwie in Stress fällt? Und was habt ihr dann getan, damit das nicht mehr, also damit das einfach ein bisschen entspannter auch läuft für
Also
ihn?
ich muss sagen, zum Glück ist er wirklich ein Charakter, der sehr umweltsicher ist, sehr gefestigt in allen Dingen, die in seinem Leben auf ihn einprasseln. Und er fällt mir dadurch auch nicht leicht in den Stress. Aber da wir 4 Hunde im Gesamten haben, ist immer eine gewisse Dynamik vorhanden. Und das stresst die Hunde, glaube ich, schon im Allgemeinen ziemlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass die generell einen höheren Stresspegel den ganzen Tag über durchhaben in der Mehrhundehaltung. Und was wir in der Zeit vor einem akuten Schub wirklich gemacht haben, ist in teilweise zu separieren. Also wir haben ihn aus der Gruppe auch rausgenommen. Ich habe zum Glück einen Partner. Wir haben ihn getrennt. Er kam mit gesondert auf Arbeit, weil irgendwer muss ihn im Schub auch immer beobachten. Also wir haben ihn rausgenommen, dass zumindest dieser Stressfaktor wegfällt und haben dann halt auch wirklich ganz klar für ihn Rituale aufgebaut, dass er ganz genau weiß, wann gibt es Futter, dass nicht zuvor schon irgendwie der Hunger wieder das Ganze anfeuert. Wir haben die Spaziergänge aufs Minimum tatsächlich reduziert, immer nur in Zeit des Schubs, also jetzt nicht mehr. Aber damals haben wir es auf ein Minimum reduziert, damit nicht wieder irgendwelche stressenden Faktoren vielleicht doch auf ihn eintreffen. Ich meine, eine Hundebegegnung, er ist ein Hund, der liebt alle anderen Hunde, nicht falsch verstehen. Aber wenn der dann einen anderen Hund sieht, ist er natürlich in freudiger Erregung. Und auch freudige Erregung ist eine Form von Stress.
Da kommt dann ja noch dazu, also wenn ich jetzt über die Spaziergänge nachdenke, also A, hast du Stressoren und es können ja auch spaßige Stressoren sein, ne? Oh, da ist der beste Kumpel, yay, ich will da hinspielen, spielen. Aber gleichzeitig haben ja viele Hunde ein Thema mit, dass sie draußen irgendwelche Sachen aufnehmen, Futter aufnehmen, Zeug aufnehmen. Und das ist ja im besten Fall schon nicht so toll, ne, wenn der Hund draußen alles findet und frisst. In eurem Fall wäre das ja die Katastrophe, oder?
Ja, er darf wirklich nichts anderes, also nichts großartig anderes erwischen. Wir hatten letztens den Fall, dass er Kartoffelchips erwischt hat
Ja.
und haben gleich wieder einen milden Schub erwischt.
Mhm.
Gleich am nächsten Tag wieder Bauchschmerzen, weicher Kot, Erbrechen war gleich dabei. Haben es aber gut abgefangen, weil wir ja gewusst haben, was. Also in so einem Fall muss ich sagen, hätte man damit ein Problem, ich glaube, ich würde wirklich auf einen Maulkorb tendieren und sagen, mir ist lieber, er läuft mit Maulkorb rum. Wir haben das Problem maximal im Garten. Da kommen die Nachbarskatzen und Katzenfutter und die Ausscheidungen sind ja auch nicht so prickelnd. Wir regeln das, indem die anderen Hunde vorab raus dürfen und die ganze Kacke schon auffressen. Und was hinzukommt, was ich wirklich bei allen Hunden auch immer schon von Anfang an gemacht habe, ist, dass sie eigentlich lernen, Sachen, die interessant sind, zu ignorieren, beziehungsweise mir maximal anzuzeigen und nicht gleich hinstürmen und fressen, wenn sie irgendwas Tolles entdecken. Ich glaube, da machen wir schon im Welpenalter einen großen Fehler, dass, oh mein Gott, der Hund darf das ja nicht fressen, hinstürzen. Und schon haben wir einen Hund, der sagt das nächste Mal, oh, ich bin jetzt schneller als Frauchen, bevor sie mir das Tolle wieder wegnimmt.
Ja.
Also das setze ich schon beim Welpenalter an.
Also es ist ja wirklich der Klassiker, ist auch bei mir in allen Welpengruppen so. Ich werde da auch nicht müde zu sagen, Leute, nicht hinterherrennen, freut euch, wenn die was finden, lasst es euch zeigen, lasst es euch geben. Und dann kann man ja dann kann man irgendwann auch anfangen, an den Anzeigen und an einem freundlichen Abbruchsignal zu arbeiten. Aber dieses Hinterherrennen, das hat einfach den Effekt, dass die Hunde das ganz schnell nehmen, ganz schnell abschlucken, auch das aus dem Maul rausnehmen, rauspulen noch.
Ist das Gleiche.
Ist das Gleiche. Also das führt einfach nur dazu, dass eure Hunde das so schnell wie möglich mitnehmen und abschlucken. Und wenn ich bei einem Welpen, wenn ich einen Welpen habe, dann wirklich da anfangen und das schon zu loben und zu belohnen und zu sagen, oh, zeig's mir mal, weil dann kriegt man irgendwann Hunde, die einem im besten Fall alles bringen, was sie so finden. Und
ja, genau, das haben wir.
Ja. oder die es dann halt eben anzeigen. Aber wie du sagst, also ich finde auch, wenn das jetzt irgendwie später im Alter auftaucht, Bauchspeichelprobleme, Bauchspeicheldrüsenprobleme, oder andere Thematiken, wo die Hunde eben nichts draußen aufnehmen dürfen. Und ich habe einen Hund, auch das gibt es ja, die extremst futteraffin sind. Und manchmal wird das ja auch noch verstärkt durch solche Krankheiten, dass sie dann nur noch am Suchen und am alles Mögliche aufnehmen sind. Und da ist ein gut auftrainierter, und das ist jetzt wichtig, ein gut auftrainierter, gut sitzender Maulkorb tatsächlich dann irgendwann das Mittel der Wahl. Damit da nicht mehr gesundheitliche Probleme kommen. Und ich kenne das so aus meinem Kundenkreis, dass viele ein wahnsinniges Problem damit haben, wenn ich sage, wir machen mal Maulkorbtraining. Oh nein, das sieht so furchtbar aus. Und ich denke halt immer, naja, aber es kann immer sein, dass ihr es braucht. Ne? Öffentliche Verkehrsmittel, vielleicht ist euer Hund irgendwann mal so schwer verletzt, dass der um sich beißt. Dann wäre das ja auch sinnvoll, wenn er einen Maulkorb schon kennt. Also es macht einfach Sinn, das aufzutrainieren. Und ein gut auftrainierter Maulkorb ist wie Brille tragen bei uns Menschen.
Ja, zum Glück muss ich sagen, wir haben seit diesem Jahr im Kanton Zürich neue Vorgabe bezüglich der Trainings, die jeder Hund absolvieren muss. Und ein Thema davon ist das Maulkorb-Training, bei dem die Kunden lernen, die ersten Schritte zumindest, wie baue ich positiv das Malkartragen auf. Ich merke auch da schon, ich habe die Kurse schon letztes Jahr begonnen, eine gewisse Abneigung der Teilnehmer beim Thema Malkorb. Und ich versuche auch immer wieder die Vorteile davon, den Leuten schmackhaft zu machen. Aber da haben wir, glaube ich, noch sehr viel Arbeit vor uns.
Ja, weil es halt sehr verschrien ist. Also Maulkorb bedeutet ja immer gleich, böser Hund. Und wenn ich dann noch ankomme mit einem gut sitzenden Maulkorb, sollte am besten ein Stahlmaulkorb sein.
Genau.
Dann schrecken sie alle zurück und sagen, nee, ist viel zu groß und es sieht total schlimm aus. Und ich denke halt, ja, aber wenn man das so ein bisschen normalisieren würde, dass es halt okay ist, wenn ein Hund das mal trägt, zur Sicherheit von allen, dann, ne, und teilweise ja eben auch von sich selbst, wenn die eben alles fressen, dann würden vielleicht auch mehr Hunde, ich sehe hier immer so ein älteres Ehepaar mit so einem kleinen Terrier laufen, der hat einen viel zu kleinen Maulkorb an, weil der eben draußen alles frisst. Aber der kann halt nicht hecheln, der kann, also da geht gar nichts drin.
Ich sage, die größte Gefahr ist ja spätestens dann, wenn der Hund sich übergeben muss.
Ja.
Das schafft ein Hund nicht, wenn der Maulkorb zu klein ist.
Ja.
Die müssen wirklich das Maul öffnen können, weil wenn man einmal einen Hund beobachtet hat, wie er sich übergibt, dann wird das Maul wirklich so komplett aufgerissen, ja, und alles kommt raus. Und wenn der Hund jetzt nur so das Mäulchen öffnen kann, ist die Gefahr groß, dass er daran erstickt.
Ja.
Und wenn jetzt jemand meint, ja, mein Hund frisst ja nichts dank dem Maulkorb und er kann sich nicht übergeben,
das kann
ist
immer
wie
passieren.
Lotto spielen, hoffen, dass, also im umgekehrten Sinn.
Ja, und aber ich finde das auch schon allein zur Regulation. Also ich habe das bei meinem Juno, der muss ja beim Tierarzt einen Maulkorb tragen und ich habe schon einen wirklich großen Maulkorb. Aber vor 2 Jahren mussten wir da länger sein. Also da waren wir irgendwie so insgesamt eine Dreiviertelstunde beim Tierarzt. Und er musste halt zwischendurch, um sich selbst zu regulieren und zu beschwichtigen, gähnen. Und er konnte gähnen, das ging, aber ich habe gemerkt, dass ihm noch so ein paar Zentimeter er stößt an. Und um das so richtig entspannen zu können, also dass er wirklich das Maul richtig hätte aufmachen können, da hätte noch ein bisschen was gefehlt.
Und ich meine gerade das, dass er nicht einmal richtig gähnen kann, kann für einen Hund schon wieder Stressfaktor sein.
Genau.
Ja, zu dem Ganzen drauf gipfelt.
Genau. Und deswegen einfach wichtig, also grundsätzliche Empfehlung an alle, macht Maulkorbtraining,
ja,
macht ein
definitiv.
positives Maulkorbtraining, baut das auch zwischendurch, auch wenn ihr es 10 Jahre lang nicht braucht. Übt das immer mal wieder, dass die Hunde das gewohnt sind, dass sie das kennen, dass die mit Maulkorb laufen. Weil irgendwann, also wenn ihr es nie braucht, ist es ja super. Aber es ist halt wie eine Versicherung. Wenn ich es nie brauche, dann ist es quasi vergebenes Geld. Aber wenn ich es brauche, dann kann es halt wirklich viel retten.
Ja, und vor was für Geld reden wir?
Das
ist eine im Idealfall einmalige Investition.
Ja, genau. Also da...
wenn ich denke, wie viele Hundebetten ich schon gekauft habe, da hätte ich sicher 100 Maulkörbe davon schon haben können.
Ganz genau. Okay, also jetzt hast du einen Hund, wo du sagst, ach, wir müssen mit dem Futter aufpassen, wir müssen den Alltag besser managen, dass der alle 6 Stunden was zum Essen kriegt. In der Mehrhundehaltung natürlich noch mal schwieriger. Wenn wir jetzt aber zum Training kommen, was macht man denn dann jetzt? Also jetzt hast du einen Hund, den du vielleicht vorher immer gut über Leckerchen auch hast belohnen können. Das fällt jetzt komplett weg. Was machst du jetzt?
Ich würde gar nicht sagen, dass es komplett wegfällt. Man kann ja schauen, was der Hund trotzdem noch gerne hat und erlaubt ist. Weil selbst bei meiner Hündin mit der Nierenproblematik sind Karotten durchaus legitim. Und wenn der Hund sowas mag, ist es eine Alternative zum regulären Trockenfutter, das der Hund verträgt. Also es bleibt einem nichts anderes über, wenn man mit Futter verstärken und bestätigen will, muss man das eigentliche Trockenfutter nehmen. Aber ich bin nur hergegangen und habe bei meinem Hund zusätzlich, zum Glück frisst er sehr gerne und er frisst eigentlich alles, auch noch mit Gurken und Karotten belohnt. Und die Tatsache, dass er etwas anderes bekommt, das allein ist bei ihm schon ein kleiner Motivationsschub mehr. Und ich habe einen Spielrahmen, in dem ich mich bewegen kann und steigern kann. Das stinknormale Trockenfutter, dann die Karotten und die Gurken noch obendrauf. Also Gurke ist wieso auch immer das Highlight. Und das kann ich machen, aber stecke mal Gurken ein und Karotten gehen ja noch. Aber was man dann relativ schnell anfängt, ist halt auch auf Leckerlis komplett zu verzichten, wenn möglich. Und da müssen wir dann auf andere Verstärker umsteigen. Und das Erste, was an jeden einfällt, ist Spielen. Ja, Spielen ist halt immer so eine Sache, gell? Will ich meinen Hund damit eigentlich gar nicht hochpushen, ist Spielen schon mal das falsche Mittel der Wahl. Weil ein Spielen treibt die Erregung vom Hund hoch. Mhm. Und je nachdem sind wir vielleicht sogar wieder an dem Punkt, dass das Spielen so einen Stress beim Hund erzeugt, dass er danach vielleicht wieder
wankelt.
Kann passieren, war bei uns zum Glück nicht. Ich muss sagen, mit Spielen habe ich ihn immer gut bestätigen können. Ich rede jetzt ja bewusst in der Vergangenheit.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Bei Spiel ist es halt auch so ein Thema, also ich kenne auch ganz viele, die sagen, ja, unterwegs spielen geht gar nicht, will mein Hund in dem Moment nicht. Das kann sein, aber ihr könnt das tatsächlich auch als Belohnung aufbauen. Also nur weil ein Hund, ihr habt es jetzt immer mit Futter verstärkt und das geht jetzt nicht mehr und dann holt ihr draußen einfach mal so ein Spielzeug raus und versucht zu spielen und der Hund macht das nicht. Das kann natürlich passieren, aber habt bitte im Hinterkopf, dass ihr ja ein Spiel als Belohnung auch durchaus aufbauen könnt. Also ihr könnt zu Hause üben, mit eurem Hund zu spielen und dem Hund das ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ich kenne Hunde, die haben tatsächlich richtig spielen gelernt und fanden es dann auch toll. Die hätten es vorher draußen nie gemacht. Aber nachdem man das drinnen dann so ein bisschen geübt hat mit denen, schmackhaft gemacht hat, dran geblieben ist, fanden die es dann irgendwann draußen auch toll und dann konnte man es draußen auch einsetzen. Also ne, nur weil der Hund jetzt von 0 auf 100 nicht sofort draußen spielt, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, ein Spiel aufzubauen und das dann später auch als Belohnung zu nutzen. Gibt natürlich Hunde, wo das nicht funktioniert.
Spielen erfordert natürlich auch einen sicheren Rahmen.
Ja.
Ein Hund, der draußen so mit den Reizen beschäftigt ist, dass er sich nicht auf ein Spiel einlassen kann, da werde ich Schwierigkeiten haben, dass ich mit dem überhaupt spielen kann. Aber
ganz
wie
genau.
Du sagst, ich sehe es bei sehr vielen Kunden, die haben ein Spielzeug, wedeln mit dem Spielzeug vor der Nase des Hundes rum, schlagen ihn nicht bewusst, aber erwischen ihn vielleicht sogar noch öfters, weil sie sagen, jetzt beiß doch rein. Dann endlich beißt der Hund rein, dann wird gezergelt und gezogen, dass der Hund quer durchs Zimmer fast mitrutscht und der Mensch eine so übermächtige Person für den Hund im Spiel darstellt, dass er sagt, nein, also zukünftig zergel ich lieber nicht mehr. Zergeln ist übrigens das Schweizer Wort für Zerspiele.
Es gibt auch im Bayerischen heißt es auch zergeln.
Okay.
Und ich glaube, sogar in Westfalen würden wir hier auch zergeln sagen. Ja. Das verstehen, okay. Ich glaube, das verstehen alle.
Gut. Ja, also wie du schon gesagt hast, man muss den Hund das Spielen vielleicht auch nochmal beibringen. Man muss so spielen, dass es dem Hund Spaß macht und nicht mehr Menschen, weil wir spielen oft so, wie wir die Vorstellung haben, dass gespielt wird. Oft auch durch YouTube-Videos und all dem noch ein bisschen forciert, diese falsche Einstellung. Und dann hat man einen eher zaghafteren Hund, den man erst einmal zeigen muss, dass Spielen mit mir selber sogar Spaß machen kann. Weil sonst ist Spielen nur eine Aufgabe,
ja.
Aber nichts, was irgendwie das Dopaminsystem vom Hund überhaupt aktiviert.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ich sehe das oder es kommen öfters zu mir Kundinnen, die sagen, ja, ich will immer mit dem Bällchen spielen und der mag aber nicht mit dem Ball spielen. Der rennt immer nur hinterher, aber er bringt mir nicht. Ich so, ja, weil das Bringen ist dein Spiel, das Hinterherhetzen ist das Spiel deines Hundes.
Genau.
Und das haben wir halt falsch im Kopf. Ne? Die Menschen denken dann, ja, das macht gar keinen Spaß und der will das gar nicht. Nee, dem macht es halt Spaß, hinterher zu rennen. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie ich das nutzen kann. Also nehme ich dann zwei Spielzeuge und werfe halt erst das eine und dann das andere. Auch da muss ich natürlich wieder darauf achten, dass ich die Hunde nicht zu hoch fahre oder dass ich die zumindest nach einem Spiel auch wieder ordentlich runterfahre. Aber das wäre, glaube ich, nochmal eine komplett eigene Podcast-Folge. Richtiges
Definitiv.
Spielen, ne? Spielideen für Anfänger. Aber also wirklich mal genauso wie du sagst, mal drauf gucken, was ist denn das, was mein Hund gerne spielen möchte? Also bei meiner Kisha war das Zergeln zum Beispiel immer so, die hat mir einen Zergel in die Hand gegeben. Ich war sozusagen einfach nur der Pfosten, der es festhalten sollte. Und sie hat sich dran abgearbeitet. Das war ihr Spiel. Wenn ich angefangen habe zu zergeln, war sie mal ganz interessiert. Nee, das finde ich doof. Dann ist sie wieder angekommen, hat es mir in die Hand gedrückt und ich sollte halt einfach nur festhalten. Und das fand die super. Alles andere fand die doof.
Ich habe einen Hund eben, der ist so wie du erzählt hast, wenn ich ein Spielzeug wegwerfe, rennt er dem nach. Und seine Aufgabe und sein Sinn vom Spielen ist lediglich, ich renne dem nach und dann habe ich es. Ich besitze das Spielzeug. Das ist seine größte Freude. Da wird mit dem Spielzeug rumgerannt, es präsentiert. Der hätte keinen Spaß und hat auch nicht, wenn es mir wieder abgeben muss, nur damit ich es wieder werfe. Das zerstört für ihn komplett den Sinn vom Spielen.
Genau. Also da guckt einfach mal drauf, denkt so ein bisschen außerhalb eures eigenen Empfindens, was ihr als Spiel gerne machen wollt, sondern guckt, wo hat euer Hund wirklich Freude dran. Und wenn das am Anfang so ganz Minischritte sind, die man zu Hause mal macht, dass man mal einfach so ein Spielzeug hinlegt und dann so ein bisschen vom Hund vielleicht wegzieht und der hüpft dann mal hinterher, dann nicht gleich ganz wild irgendwie den Hund durch die Gegend schleudern damit, sondern den damit auch mal weglaufen lassen und mal so ein bisschen ausprobieren. Was macht dem denn Freude? Und wenn das dringend gut funktioniert, dann das Ganze mal in den Garten verlegen und dann kann man das vielleicht auch mal auf den Spaziergang verlegen. Damit ihr einfach eine weitere Möglichkeit habt, um euren Hund draußen auch zu belohnen, wenn die Spaß dann irgendwann haben am Spielen.
Genau.
Okay, das heißt, ich kann gucken, ob ein Spiel sinnvoll ist oder nicht. Das wird bei manchen Hunden funktionieren, bei manchen Hunden wird es nicht funktionieren. Wir kommen ein bisschen später nochmal drauf, warum das dann bei deinem Hund nachher kein Thema mehr war. Aber was kann ich denn sonst noch so machen? Also außer ein Spiel anbieten.
Ja, und dann sind wir in meiner Richtung eigentlich schon eher in diesen ganzen Bereichen der funktionalen Verstärker.
Erklär doch einmal ganz kurz, weil uns hören ja auch ganz viele ganz normale Hundehaltende. Was ist ein funktionaler Verstärker?
Ja, also ein Verstärker ist alles, was einmal für den Hund sich lohnt, sagen wir es so, ganz laienhaft ausgedrückt. Es befriedigt irgendein biologisches Bedürfnis vom Hund. Biologische Bedürfnis wäre zum Beispiel Futter. Biologisches, und das nutzen wir eben immer wieder, eben beim normalen Verstärken. Aber es kann auch etwas ganz anderes sein, nämlich es könnte Distanz sein. Und da sind wir dann im Bereich vom funktionalen Verstärker. Wenn ich etwas verstärkend einsetze, was für den Hund in dem Moment sogar eine Funktion hat, die er vielleicht selber auch wählen würde, das ist auch das Wichtige. Und wenn ich das dann zulasse, bin ich in einem Bereich, in dem ich kein Futter brauche und das Futter manchmal sogar für den Hund in dem Moment gar nicht gewünscht ist. Ein Beispiel dafür, ich habe eine Hundebegegnung. Ich merke, wie mein Hund schon ein bisschen anfängt, steifer zu werden, nach vorne fixiert. Und das muss in dem Moment nicht einmal irgendwie was Aggressives oder so in die Richtung sein, sondern einfach mein Hund sagt, da vorne kommt mir wer entgegen. Ich kann den nicht einordnen, den kenne ich nicht. Ja, ich lese das an meinem Hund ab und vielleicht merkt man dann sogar schon, dass der Hund irgendwie die Tendenzen hätte, schon mal einen Bogen zu machen. Und wir Menschen neigen dazu zu sagen, hey, da gehen wir jetzt klar gerade auf den zu und weichen im letzten Moment vielleicht gerade aus. Nein, wenn ich jetzt kein Futter habe, um genau dieses Verhalten, was ich mir wünsche als Mensch, nämlich gerade drauf zulaufen, dann muss ich eben in den Bereich gehen, dass ich sage, ja komm, dann weichen wir aus. Ich sage das meinem Hund sogar signalsmäßig ganz klar, komm, wir weichen aus. Und die Tatsache, dass er ausweichen darf, verstärkt dann das ganze Verhalten vom Hund selber sozusagen. Also der Hund darf ausweichen, er kann das zeigen, was er auch in dem Moment tun würde und wollen, wenn er könnte, auch machen würde. Und aufs Training gesehen schaffe ich dazu dann sogar, dass die Momente, in denen er nicht ausweichen muss, immer später geschehen. Also ich habe die Möglichkeit, über viele, viele Wiederholungen und Sicherheiten beim Hund und auch den Hunden, die entgegenkommen, ist auch immer abhängig davon, Aber ich habe dann die Möglichkeit, dass ich die Ausweichdistanz immer verringern kann. Ich habe die Möglichkeit, dass wir vielleicht nicht mehr so weit in die Wiese oder den Acker ausweichen müssen. Ja, ich kann mich auf die Art und Weise mit meinem Hund spielen. Wenn ich jetzt als Verstärker eben den Bogen, die Distanz schaffen, nehmen will. Ich kann es aber auch andersherum machen. Distanzverringerung gibt es genauso. Was wären deine Ideen noch dazu?
Ja, also Distanzverringerung, klar, wenn ich merke, der Hund möchte gerne dahin und möchte auch begrüßen und macht das auch in einer Art und Weise, wo ich sage, okay, der rennt den anderen jetzt nicht über den Haufen, sondern er darf sich einfach so annähern, wie er es möchte. Die Distanzvergrößerung nutze ich zum Beispiel auch ganz oft im Begegnungstraining. Also da pendeln wir uns eben an den anderen Hund ran, wenn wir merken, jetzt wird es ein bisschen schwierig, dass man dann einfach den Hund fragt, magst du noch mal ein Stück zurück? Und dann merkt man oft, dass sie sich echt gerne abdrehen und gerne noch mal ein paar Meter irgendwie weiter weggehen, dass eben dieser Druck, sage ich mal, der von vorne eigentlich kommt, dass da hinten ein Hund oder ein Mensch oder so steht, dass sie da diese Distanz schaffen können und durchatmen können. Und in dem Moment, wo die Hunde lernen, ich kann das Verhalten zeigen, was ich jetzt eh gerne gezeigt hätte, nur weil ich an der Leine bin, und die Menschen halt so, wie du sagst, meistens dann irgendwie zügig dran vorbeigehen wollen, das oft nicht zulassen, dass da so ein richtiges Durchatmen kommt, sagt, okay, gut, ne, dann können wir so ein bisschen, schafft Erleichterung, wir gehen ein bisschen weiter weg oder wir gehen eben in einem großen Bogen vorbei.
Stärkt natürlich auch die Beziehung zum Menschen. Weil ja, wenn ich das mache, was mein Hund sich wünscht, in hündischen Kontext, dann Bogenlaufen,
ja,
dann bin ich für meinen Hund natürlich eine viel wertvollere Person, die ihm mehr Sicherheit gibt.
Ja, weil er einfach weiß, er muss da jetzt nicht durch. Und selbst wenn er dann mal durch muss, weil der Weg zu eng ist, weil wir nicht ausweichen können, wir es aber vorher immer anders gemacht haben, dann wissen unsere Hunde, okay, es geht jetzt nicht anders, aber mein Mensch passt auf mich auf. Also,
genau,
ne, und der bringt mich jetzt nicht in so doofe Situationen immer wieder rein, sondern ich kann mich halbwegs drauf verlassen, dass wir da jetzt gut durchkommen. Also ganz, ganz wichtiges Ding. Aber ich finde, was ich auch gerne und viel als Verstärker einsetze, sind einfach Verhaltensweisen, die mein Hund jetzt gerne zeigen würde. Also es kann der Bogen gehen sein, es kann diese Distanzvergrößerung sein, aber es kann ja auch ein Schnüffeln sein oder ein Buddeln sein oder ein Gucken sein. Also und das fange ich dann auch an aufzubauen, indem ich das benenne. Also wenn ich so einen Hund habe, der wahnsinnig gerne schnüffelt, immer wenn er schnüffelt, sage ich schnüffeln, dass der halt irgendwie dieses Signalwort mit dem, was er da gerade tut, verknüpft. Buddeln. Ich kann gemeinsam mit meinem Hund buddeln, kann buddeln dazu sagen. Und wenn ich dann merke, der kommt, wir sind in einem Training, gerade was Begegnungstraining angeht, finde ich, sind das extrem wertvolle Sachen, dass ich meinen Hund vielleicht zum Schnüffeln schicken kann. Schnüffeln beruhigt auch. Und wenn ich dann was finde, also es ist natürlich ein bisschen doof, wenn ich den Hund irgendwo auf Asphalt schnüffeln schicke, wo es jetzt irgendwie nichts besonders Tolles zu schnüffeln gibt, aber wenn ich irgendwo am Straßenrand unterwegs bin und ich weiß, da ist so eine Stelle, wo vielleicht auch viele Hunde hinpieseln oder wo ein paar Mäuse unterwegs sind und ich biete ihm dann an, magst du schnüffeln gehen? Dann nehmen die Hunde das oft sehr, sehr gerne an. Oder ich schicke die zum Buddeln und dann können die da auch so ein bisschen die Energie rauslassen. Also natürlich nur da, wo es geht und bitte keine Wiesen umbuddeln lassen. Aber das machen wir ganz oft. Ich habe jetzt so ein paar Kurse laufen gehabt, wo ich auch Hunde drin habe, die nicht so gut mit anderen Hunden klarkommen, die aber diese Beschäftigungskurse mitmachen wollten. Und haben wir das natürlich im großen Abstand gemacht. Aber zwischendurch hat man so richtig bei den Hunden gemerkt, okay, da sind andere Hunde, ich mache zwar hier was, was mir Spaß macht, aber die Erregung steigt sehr stark. Und da waren wir an einer Stelle, wo die gut buddeln gehen konnten. Und die Hunde haben wir zwischendurch rausgenommen und haben gesagt, komm, wir gehen buddeln. Und dann konnten die sich da richtig die Energie raus und so ein bisschen diesen Stress abbuddeln und konnten danach auch wieder besser denken. Also, dass man rausgeht aus, natürlich ist eine Futtersuche in solchen Situationen auch immer super, aber wenn ich die nicht habe, dann kann ich eben andere Verstärker nehmen. Dann kann ich bedürfnisorientiert belohnen. Dann kann ich sagen, geh buddeln, geh schnüffeln, lass uns ein Stück rennen, lass einen Hund im Wasser spielen. Juno ist so ein Planscher. Pfützen sind super. Also wenn er in den Pfützen rumhüpfen darf, ist super. Und dann kann ich vielleicht sowas einfach mal nehmen. Also wirklich kreativ mal werden. Und ich gebe meinen Leuten oft so eine kleine Hausaufgabe auf, dass die mal 10 bis 20 Dinge aufschreiben sollen, die ihre Hunde gerne tun.
Ja, genau.
Ne? Vollkommen unabhängig, ob wir das toll finden oder nicht. Also da gehört auch drauf, Katzenscheiße fressen, sich in Wildkot wälzen. Also da gehören auch die ekligen Sachen drauf, ne? Hasen jagen oder so. Aber wenn man das irgendwo so einen Zettel hinlegt und immer wenn der Hund was tut, wo man merkt, ach guck mal, ne, der schuppert sich da gerne an der Couch lang, das macht er regelmäßig. Oder ne, er muss immer meinen Korb untersuchen, wenn ich vom Einkaufen nach Hause komme und das macht ihm Freude. Dann schreibe ich sowas alles auf und dann überlege ich, wie kann ich das draußen nutzen?
Ich sehe dich schon zukünftig mit deinen Einkaufskörben spazieren gehen.
Ja, ja, aber ich kann ja dann so eine kleine Tüte mitnehmen. Also das, was eine Kollegin von mir macht, finde ich es auch total nett. Die nimmt immer diese Brottüten und tut da, also es geht ja in unserem Falle nicht, aber tut da zum Beispiel ein paar Leckerchen rein oder irgendwas anderes Spannendes rein oder packt da ein Spielzeug ein und dann dürfen die Hunde das unterwegs untersuchen und Schnauze reinstecken und gucken oder in den Rucksack halt mal reingucken. Also man kann da ja wirklich total kreativ werden und mal überlegen, was machen die gerne? Und einige Sachen kann ich halt vielleicht nicht nutzen. Also ich kann jetzt nicht meinen Hund jedes Mal, meine Chihuahua-Hündin wälzt sich gerne in möglichst ekligen Sachen. Also das möchte ich natürlich nicht. Aber vielleicht hilft es ihr, wenn ich dann mal einen Harzer Roller mitnehme, den sie essen darf, weil der eklig stinkt. So in dem Fall, wenn die was essen darf. In dem Fall, wenn sie nichts essen darf, wenn die gerne Sachen untersuchen, dann nehme ich vielleicht tatsächlich eine Tasche mit, wo die so ein bisschen drin rumkruscheln können. Und wo dann vielleicht ein Spielzeug drin ist, was die finden oder so. Also einfach mal überlegen, was außerhalb vom Futter macht denn noch Sinn.
Da sind wir natürlich auch bei einem Punkt, dass viele Menschen das gar nicht erkennen. Also erkennen als ein Bedürfnis vom Hund und da versuche ich dann auch immer anzusetzen, dass ich ihnen sage, wenn jetzt ein Hund uns entgegenkommt, ich bin mit Kunden unterwegs und der eigene Hund fängt an zu schnüffeln. Und dann sage ich immer, lass ihn schnüffeln. Ja, aber er muss ja mich anschauen. Und dann sage ich immer, nein, lass ihn schnüffeln. Das ist jetzt sein Bedürfnis und es wirkt auch deeskalierend. Und da sind wir einfach an dem Punkt, dass die Menschen, so ich verallgemeine jetzt natürlich, aber dass wir die Vorstellung haben, wie sich der Hund zu benehmen hat und die münzen wir eins zu eins auf den Hund um und legen unsere Wertvorstellungen auch auf den Hund. Und das funktioniert einfach nicht. Der Hund ist kein Mensch und er lebt zwar in unserer Welt, aber wenn möglich, lasse ich ihm doch seine Bedürfnisse zu. Wie du sagst, ich kann dann ja auch schauen, was bietet er mir überhaupt an und kann das dann gezielt verwenden, wenn mein Hund eben mal nicht fressen darf. Ja. Ich lasse meine Hunde sogar, wenn der Bauer irgendwie mal frisch den Dreck aufs Feld gebracht hat, es gibt für sie nichts Schöneres, als sich ausgiebigst darin zu wälzen. Und wenn schön Wetter ist und ich sie nachher abspritzen kann, sage ich immer so, okay, ausnahmsweise geht's wälzen. Ich schicke sie dann richtig, wenn ich schon merke, sie wollen schon und warten eigentlich nur mehr aufs Okay. Und dann, kann ich auch schwer abrufen, um als Verstärker zu verwenden. Aber würde mir jetzt genau in dem Moment jemand entgegenkommen, könnte ich meinen Hund durchaus wälzen schicken.
Genau. Und das, also da wirklich einfach mal genauer drauf zu gucken, was braucht mein Hund denn jetzt? Also bei Juno, Herdenschutzhund, der guckt halt gerne. Also der, ne, das größte Bedürfnis und die größte Freude kann ich ihm machen, wenn ich ihn eigentlich den ganzen Tag draußen im Garten lasse, also außer bei dem schlechten Wetter im Moment. Der Grieche findet das Wetter hier ganz doof. Aber wenn der den ganzen Tag gucken darf, dann ist er total happy. Und das nutze ich natürlich draußen auch, indem wir das mittlerweile als Kino betiteln. Mhm. Und wenn ich merke, er wird ein bisschen aufgeregter oder er guckt sich da fest oder ich merke, er wird so ein bisschen nervöser, dass ich dann sagen kann, komm, wir gucken einfach, wir machen Kino. Und dann kann er sich auch, okay, ne, Kino bedeutet, wir bleiben jetzt hier einen Moment stehen und er guckt und er muss halt nicht so wirklich nach vorne gehen. Und dann guckt er sich richtig aus und das kann ich halt auch dann nutzen.
Und ich denke mal, du hast das Wort Kino natürlich auch in einer eher entspannten Situation konditioniert. Also wenn ich das Kino jedes Mal sage, wenn mein Hund entspannt schaut, dann konditioniere ich ja auch die emotionale Haltung von meinem Hund mit ein. Genau. Darf man nicht unterschätzen, auch immer wieder aufpassen in dem Bereich. Und das kann ich dann abrufen. Und dann bringe ich vielleicht meinen Hund sogar aus einer eher aufgeregten Situation, in der er schon sich aufbaut und gestresst guckt, kann ich mit dem Signal Kino, so wie ein Entspannungssignal auf die Art, ihn vielleicht sogar wieder runterholen in die entspanntere Situation, also ins entspanntere Schauen. Und dann könnte ich ihn ja auch nur mit irgendeinem Umorientierungssignal vielleicht von dem Ganzen wieder wegholen, dass wir aus der Situation rauskommen.
Genau. Und da merkt ihr jetzt vielleicht auch schon, es ist immer so ein ganzer Werkzeugkoffer voll mit Sachen. Das muss auch nicht so wahnsinnig kompliziert sein, aber wenn ich so ein paar Sachen habe, wo ich weiß, ich kann ihn gucken lassen und wenn ich merke, dann kommt so mal so ein Durchschnauferer, dass ich ihn dann wieder ansprechen kann und umorientieren kann, dann habe ich ja schon mal zwei Tools in meinem Werkzeugkoffer, mit denen ich arbeiten kann, ohne dass tatsächlich Futter im Spiel ist. Mhm. Mir ist gerade noch eingefallen, es gibt ja auch Hunde, die gerne Tricks machen. Also meine Coco zum Beispiel ist so eine kleine, das ist immer geil, mir tut dieser Hund immer so leid, weil ich bin überhaupt keine Trickserin. Also es ist sowas, was, das ist nicht so in meinem Repertoire so wirklich drin. Also ich kann es natürlich, aber es ist nicht so mein Ding. Und die macht wirklich gerne Tricks. Und wenn die draußen zu aufgeregt ist oder irgendwas kommt und ich sie bitte, die Nase an den Daumen zu stupsen, also dass sie so einen kleinen Daumenstups macht, damit kann ich sie fast überall rausholen, weil das so ihr Lieblingstrick ist.
Dann ist sie dir auch dankbar in dem Moment, weil du ihr eigentlich eine Stütze bietest.
Genau, ich kann ihr ein Alternativverhalten anbieten, was extrem positiv aufgebaut ist, was bei ihr viel Spaß und viel Freude sozusagen bringt. Und wenn ich das dann draußen mache, auch da kann ich ja den Hund einfach mal den Lieblingstrick machen lassen. Mhm. Vielleicht eine gemeinsame Aktivität machen, die für den Hund eine hohe emotionale Freude bringt. So. Und auch damit kann ich dann ja belohnen. Also wenn ich Hunde habe, die sowas total gerne machen, dann kann ich ja mal draußen gucken, ob ich den Lieblingstrick vielleicht abfragen kann, bevor mein Hund eskaliert. Oder als Belohnung, wenn ich ihn zum Beispiel abgerufen habe. Der kommt aus dem Spiel von einem anderen Hund zu mir. Ich darf vielleicht kein Futter geben, aber dann kann ich kurz das Lieblingsspiel mit meinem Hund machen und dann kann ich ihn wieder zurück ins Spiel schicken. Dann habe ich wieder eine doppelte Belohnung, ohne dass ich Futter habe einsetzen müssen. Der durfte seinen Lieblingstrick bei mir machen und dann darf er wieder mit dem anderen Hund spielen.
Ja, da muss man halt wirklich, wie du gesagt hast, aufpassen, dass es nicht mein Lieblingstrick, der vom Menschen ist, sondern der vom Hund. Und da sind wir wieder bei den Erwartungen und den Wertvorstellungen von uns Menschen. Nur weil ich zum Beispiel es gern habe, dass mein Hund zwischen meinen Beinen einparkt, kann das vielleicht sogar für meinen Hund unangenehm sein, weil er es gar nicht mag, eingeengt zu werden. Und das sehe ich tatsächlich ab und zu, dass die Hunde manche Signale gar nicht so gern ausführen, wie wir Menschen es denken. Mhm. Möchte ich an der Stelle einfach nur kurz noch einbringen.
Ganz, ganz wichtig, immer auf die Körpersprache eurer Hunde achten. Euch vielleicht auch mal dabei filmen, weil manchmal sieht man es ja nicht selbst, weil man einfach in der falschen Position ist, um den Hund dann richtig beobachten zu können. Und deswegen finde ich, also ich persönlich finde es immer super, meine Leute finden es immer doof, weil die sich ungerne filmen lassen, sehen sich ungerne selbst, aber es bringt euch so viel. Das ist selbst mir passiert, wenn ich mit meinen Hunden mal irgendwas mache oder ich filme was für die Online-Kurse. Und guckst mir nachher an und denkst, ach scheiße, habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich hinter meinem Hund stand, habe vorne das Gesicht vom Hund nicht gesehen und sehe dann auf dem Video, dass er das voll scheiße fand. Dann drehe ich das Ganze natürlich nochmal, aber ich speichere es für mich ab, okay, das war in dem Moment nicht belohnend für den Hund. Nicht jeder Hund mag draußen gekuschelt werden. Manche finden es super, manche lehnen sich richtig rein und brauchen das. Und meistens, ich sage mal so, 95% finden die Hunde das kacke, wenn draußen die Menschen an denen rumfummeln.
Ja, ich vergleiche das ja immer damit, dass ich es sehr gern habe, wenn ich mit meinem Mann am Sofa liege, dass er mir dann den Kopf krault und alles, finde ich mega klasse. Würde er jetzt reinkommen, während wir da sitzen, und er sagt, oh, das machst du aber klasse. Würde ich das in dem Moment nicht so toll finden. Ja. Und mit solchen Vergleichen versuche ich dann den Leuten auch immer wieder so ein bisschen die Wege des Hundes zu zeigen. So wie empfindet der Hund etwas?
Ja. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch so weit, dass wir sagen können, okay, wenn ich jetzt einen Hund habe, der halt kein Futter nehmen kann, dann liegt es an uns Menschen, sehr kreativ zu werden, die Hunde gut zu beobachten und ich finde auch nicht zu früh aufzugeben. Das, was ich ganz oft sehe, ist, dass irgendjemand sagt, ja, ach, das hat jetzt hier draußen gerade nicht funktioniert als Belohnung, dann setze ich das nie wieder ein. Gucken, wann kann ich was einsetzen? Kann ich es vielleicht zu Hause ein bisschen aufbauen, dass mein Hund da mehr Freude dran hat, dass ich es dann vielleicht draußen tatsächlich mal als Belohnung einsetzen kann? Kreativer zu werden, sich mal Listen zu machen, den Hund genau zu beobachten. Was macht der denn wirklich total gerne? Was macht er drinnen gerne? Was macht er draußen gerne? Ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Und da dann zu gucken, okay, was kann ich davon nutzen als Verstärker? Jetzt kommen wir ja bei euch so langsam dazu. Das Spielen hat eine Zeit lang gut funktioniert. Ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du den Ball ganz gerne mal eingesetzt hast, dann auch als Verstärker. Jetzt seid ihr dann aber ja irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem das nicht mehr ging.
Genau. Der Hund mit seiner Bauchspeicheldrüse, mit dem waren wir übrigens mehrere Male in der Tierklinik, weil er immer wieder Schübe bekommen hat. Also wir haben sehr, sehr lange gebraucht, herauszufinden, wie wir damit umgehen können. Und als das endlich eingespielt war, wir für uns was gefunden haben, ich habe den Ball eingesetzt, Ball, weil er ihn liebt. Und mit den Zergeln war ich immer schon etwas vorsichtiger bei ihm. Der hat sich als Welpe mal das Bein gebrochen. Man trägt heute noch Platte und Stahlstift drinnen.
Mhm.
Ja. Und dann hatte er einen Bandscheibenvorfall und Diagnose Cauda equina. Wir waren in der Tierklinik, dann hieß es, ja, man könnte es operieren, aber es gibt halt keine Garantie, dass es danach weg ist, besser ist. Mhm. Und es besteht aber auch die Gefahr, dass er dann noch querschnittsgelähmt ist. Jede OP an der Wirbelsäule könnte dazu führen. Und meine Physiotherapeutin, bei der ich bin, die hat gerade aktuell wirklich einen Fall, bei dem ging die Cauda equina Operation schief.
Okay.
Der ist jetzt gerade querschnittsgelähmt.
Mhm.
Wir haben uns für die konservative Methode entschieden. Wir haben gesagt, operieren können wir immer noch. Er ist jetzt 11, aber setzt jetzt unseren ganzen Plan und so wirklich gerade... Es ist mühsamer geworden, weil wir können jetzt auch nicht mehr spielen. Bin schon sehr vorsichtig, wenn er nur irgendwem irgendwo nachrennt mit den anderen Hunden, weil eine falsche Bewegung kann halt einfach wieder zu dem Bandscheibenvorfall führen. Mhm. Einmal Bandscheibe kaputt, ist sie kaputt. Also die kann man nicht konservativ reparieren und sagen, danach ist alles wieder gut. Und er hat Cauda equina, das ist beim Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein, ist Knöchern etwas eher verengt. So kann man sich das gut vorstellen. Und das macht natürlich wahnsinnige Rückenschmerzen. Mhm. Und dann fallen viele Sachen, gerade beim Thema Spielen, weg. Was er aber sehr gerne macht und was ich heute noch viel einsetze, ist der Ball einfach ins Maul geben. Er reguliert sich damit selber in stressigen Situationen runter, indem er drauf rumkaut. Und das setze ich auch bei mir im Training mit anderen Kunden teilweise ein, wenn ich sehe, dass ein Hund in der Situation enorm gestresst ist. Die sind oft so gestresst, dass sie auch gar kein Futter mehr nehmen können. Aber manchmal funktioniert es bei beuteaffinen Hunden, dass sie dann etwas ins Maul nehmen und tragen.
Das ist wie ein Schnuller.
Ja, genau. Und damit haben sie eine Möglichkeit, überhaupt mit dem Stress klarzukommen. Und bei ihm verwende ich das auch in Situationen recht gerne, wo ich ihm früher mit Futter durchgeholfen hätte. Also eine Hundebegegnung, wo er gerne hinwollen würde, aber ich eben nicht zulassen kann, weil ich den Besitzer kenne oder den Besitzer nicht kenne. Und überhaupt, er darf nicht mehr mit anderen Hunden einfach frei laufen und spielen. Ja, dann kriegt er gerne seinen Ball. Er hat da so seine Favoriten. Und dann kann er darauf rumknautschen. Und was ich ab und zu auch mache, ist, dass ich den Ball so 1-2 Meter vor ihn hinroll, dass er das Gefühl hat, yay, ich darf zum Ball hin. Und dann nimmt er ihn auf und dann, ja, schau mich an, ich habe den Ball gefangen. Also das trauen wir uns. Und Das setze ich heute noch vorsichtig als Verstärker ein.
Okay. Also da
Ja.
muss man dann natürlich noch mal kreativer werden und gucken, was funktioniert gut. Und es ist ja auch vollkommen legitim zu sagen, ich habe ein oder zwei Sachen, die gut funktionieren und die setze ich dann halt ein. Ihr müsst ja nicht 30.000 Sachen irgendwie haben, was ihr alles mit eurem Hund dann irgendwie machen könnt. Oft reicht es ja, wenn ich ein oder zwei Sachen habe, wo ich sage, okay, da fahren die Hunde wirklich drauf ab und damit kann ich auch verstärkend arbeiten und die nutze ich dann eben hauptsächlich.
Ja, genau so ist es. Wir haben jetzt nicht das riesige Repertoire an Ideen oder so, sondern wir haben das, was für uns als Team funktioniert, das, was mit den drei anderen Hunden gemeinsam funktioniert, das, was mit ihm und mir alleine funktioniert und auch was für uns im Suchalltag funktioniert, weil auch in der Nasenarbeit eingesetzt wird. Aber da bleibt
Okay.
nichts anderes über, als dass ich meistens die Nasenarbeitssequenzen in die Fütterungszeit
Okay.
reinsetze und ihm nachher noch einen Napf mit drei Bröckchen Trockenfutter präsentiere. Hauptsache, der Napf war da.
Ja, okay. Okay. Ja, aber, ne, auch das ist ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich muss zu bestimmten Zeiten füttern. Und dann kann ich ein Training halt eben auch in diese Zeit reinlegen und das Futter dann entsprechend präparieren. Also dass
Genau.
ich sage, okay, ne, bei Sucharbeiten ist das dann natürlich noch mal einfacher zu machen, als wenn ich ein Begegnungstraining habe, wo ich ja dann wieder einen erhöhten Stresslevel habe und über eine längere Zeit eine Futtergabe hätte. Aber grundsätzlich ist es ja möglich zu sagen, wir legen das in Zeiten, wo es Futter eh gegeben wird. Und wir versuchen das Training dann eben so zu gestalten, dass er das Futter in der Form bekommt, wie er es verdauen kann, also wie es funktioniert eben.
Genau.
Ja.
Und für mich ist wichtig, dass man den Hunden aber dann nicht eine Ration vorenthält,
Genau.
weil gerade diese Hunde, die haben ja die Rituale, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die haben ihre festen Fütterungszeiten, ihre Rituale. Und wenn ich dann hergehe und ihm sage, hey, du hast deine ganze Ration jetzt schon auf den Spaziergang bekommen oder vorhin im Nasenarbeitstraining, der Napf fällt aus. Das funktioniert nicht.
Nein.
Also ich muss den Napf trotzdem dem Hund präsentieren und seien da nur drei Stückchen Futter drin. Der Napf kommt. Daher bin ich auch kein Fan von der reinen Handfütterung.
Nein, überhaupt nicht. Das finde ich ist so unfair den Hunden gegenüber,
Genau.
weil die nie wissen, wann gibt es was zum Essen, gibt es ausreichend Essen. Und oft kriegen die das Futter dann ja auch nur in stressigen Situationen. Das heißt, Futter ist dann ganz oft auch mit einem extrem hohen Stresspegel belegt. Und ne, ich kenne das von mir. Also wenn ich Hunger habe, ich bin nicht zu gebrauchen. Und
Mir
wenn ich dann
nicht.
und wenn ich dann nie weiß, wann gibt es das nächste Mal und gibt es das nächste Mal ausreichend und das gibt es nur in Situationen, wo ich eh angespannt bin. Das ist einfach total unfair. Das funktioniert so nicht.
Im Übrigen, man kann Futter sogar vergiften. Also ich sage vergiften dazu. Ich habe da einen Kandidaten, einen der Huskies ist sowieso schon ein eher mäkeliger Fresser und ja, mal frisst er gut, mal eher nicht so gut. Und der hat einmal eine Zeit lang Medikamente nehmen müssen. Und bisher hat es immer funktioniert mit Käse. Gaben wir die rein in Käse, weil Käse hat er geliebt. Ich sage jetzt extra, hat er geliebt. Heute frisst der Käse beinahe fast gar nicht mehr. Wenn, dann wird er von allen Seiten begutachtet, ins Maul genommen, dreimal drauf rumgekaut und dann doch wieder ausgespuckt, weil er einfach mehrmals die Erfahrung gemacht hat, im Käse könnte eine Tablette sein und ich habe ihm damit sein Lieblingsfutter kaputt gemacht. Also Käse fällt bei ihm jetzt flach.
Also
Als
das.
Belohnung.
Genau, als Belohnung. Und das, also das geht über solche Sachen, dass halt irgendwie Medikamente drin sind. Das geht aber auch, wenn ihr zum Beispiel die Hunde wahnsinnig viel lockt in Situationen, die denen
Genau.
unangenehm sind, dann meiden die irgendwann das Futter auch. Weil sie wissen, oh, da kommt Futter, dann wird die Situation jetzt gleich kacke. Das
Genau.
habe ich, Juno hat das, also das hat er mitgebracht, aber den irgendwo hinzulocken geht gar nicht. Sobald ich irgendwo Futter hinlege, geht der sofort weg. Also es hat genau den anderen Effekt. Und da mussten wir lange dran arbeiten, dass ich ihm irgendwo was hinlegen konnte, ihm es da einfach liegen lassen konnte und er dann hingegangen ist, ohne dass er das Gefühl hat, es kommt jetzt irgendwas total Doofes.
Ja,
also ihr
genau.
könnt Futter tatsächlich auch vergiften, das bitte nicht machen.
Aber es
Okay.
passiert halt, wenn man das gar nicht weiß, sehr, sehr
Ja,
schnell.
total. Und es ist irgendwie, musst du ja auch Tabletten in den Hund reinkriegen.
Ja, das ist gerade, wenn wir jetzt kurz wieder auf das Thema mit der Bauchspeicheldrüsen-Thematik
Ja, oh, noch
zurückkommen,
schwieriger.
weil den Hunden ist oft wirklich schlecht, also denen ist kotzübel und die fressen dann meistens auch gar nicht mehr. Und dann bleibt einem, je nachdem, vielleicht echt nur mal die Option, in die Tierklinik zu fahren und sich eine Spritze zu holen. Also wir haben ein Mittel, Zerenia heißt das, immer daheim. Wenn ich schon merke, dass dem Hund übel ist, aber noch in einem guten Moment, dann kann ich noch versuchen, bei ihm über gekochtes Hühnerfleisch die Tablette da rein. Und mittlerweile bin ich halt einfach ein Weltmeister darin, so hart es jetzt klingt, Tablette rein, Maul
Genau so.
zu und schluck das. Das klingt jetzt total gemein, fies ist es auch, ich weiß, aber das ist für den Hund gut, weil wenn der dem so übel ist, das wird immer schlimmer von Stunde zu Stunde und dann liege ich mit dem Hund in der Tierklinik. Also in solchen Momenten ist es dann gut zu wissen, wie kann ich meinem Hund, selbst wenn er jetzt gar nichts mehr fressen will, noch eine Tablette verabreichen, sodass sie runtergeschluckt wird und dann heißt immer nur Daumen drücken, dass er jetzt nicht kotzt.
Für viele Hunde ist dann ja auch diese Übelkeit irgendwann mit dem Futter verknüpft. Also
Ja,
wenn
das ist
denen,
immer wieder bei dem Thema mit dem Verknüpfen und Vergiften vom Futter.
genau, wenn denen dann immer so schlecht ist und ihr macht da nichts gegen. Das war bei Juno tatsächlich der Fall. Also er hatte einen total kaputten Magen, als ich den übernommen habe. Und er hat dann immer 2 Tage eine Futtersorte gefressen und dann nicht mehr, weil er sie danach mit der Übelkeit verknüpft hatte. Er war aber eben, er hatte eben auch nicht so viel vertragen. Und da dann regelmäßig zu wechseln, gut mit den Medikamenten abzudecken, die Medikamente überhaupt in diesen Hund reinzubringen, das war wirklich eine Herausforderung teilweise.
Und es ist auch für die Menschen herausfordernd, sich das einzugestehen, dass das für den Hund gut ist, wenn ich regelmäßig das Futter wechsle. Weil es gibt immer noch Trainer und auch Nicht-Trainer, die behaupten, kein Hund stirbt vor einem vollen Futternapf.
Na, das stimmt nicht.
Also es gibt da
Also,
Geschichten von Hunden, die 3 Tage lang nichts fressen, weil
das falsche Essen drin
irgendetwas
ist.
ist mit dem Futter. Und sei es nur, dass es ihm nicht schmeckt, aber es ist vielleicht auch, dass ihm das letzte Mal bei dem Futter aus irgendeinem Grund übel war, er Bauchschmerzen danach bekam und deswegen, das ist lernbiologisch, ein genetisch programmiertes Programm, dass der Hund sagt, ich habe das gefressen, danach ging es mir schlecht, ich will das nicht mehr fressen. Und dann muss man wechseln und ich bitte auch alle, dass man dann wirklich wechselt und ausprobiert, egal wie mühsam das ist, dass ich jetzt wieder einen offenen Futtersack habe, wieder hergeben muss. Und gerade das Thema Füttern kann ein ewiges Prozedere je nach Hund sein. Und wie du sagst, mal frisst das, mal nicht. Mal fand er den Käse als Leckerli. Das, in unserem Fall war das das ideale Belohnungsding, bis wir den Fehler gemacht haben, mit der idealen Belohnung ihn verarschen zu wollen und die Medikamente zu geben. Wir haben mittlerweile als ideale Belohnung nur mal Kaiserschmarrn und Palatschinken. Ja, anders geht's bei ihm jetzt nicht mehr. Mit dem
Ein
schaffen wir es
österreichischer
noch,
Hund.
ja, mit dem
Ja.
schaffen wir es noch, Tabletten in ihn reinzuschmuggeln. Aber die Frage ist natürlich, wie lang, gell?
Ja. Das ist schon ein wichtiges Thema und ich habe mir irgendwann angewöhnt, also ich bestelle tatsächlich nicht mehr viel Futter. Also ich gehe fast jede Woche Hundefutter kaufen, weil ich einfach so viel weggeschmissen habe,
Ja.
dass ich immer nur noch ein paar Dosen kaufe. Und also momentan kommen wir irgendwie ganz gut durch. Aber eine Zeit lang musste ich halt andauernd wechseln. Und es gibt Hunde, ich habe auch tatsächlich mal einen Hund im Training gehabt, ganz am Anfang, da war ich ganz frisch Trainerin. Die haben immer gesagt, der frisst so schlecht, der frisst so schlecht. Und der Tierarzt hat halt auch gesagt, kein Hund stirbt vor dem vollen Futternapf. Und der Hund ist immer dünner geworden. Und ich habe den Leuten gesagt, ihr müsst den Tierarzt wechseln. Lasst den checken, ihr müsst den
Ja.
Tierarzt wechseln. Irgendwann haben die es dann gemacht. Und was war? Der hatte eine Mandelentzündung.
Ja,
Der
klar,
hat
da
es
würde ich
nicht
auch nicht
runtergekriegt,
fressen wollen.
monatelang.
Aber weil du jetzt sagst, Mandelentzündung und nicht gecheckt, da das nächste Thema ist Zähne.
Ja,
also
ist ein Thema.
Ich finde das schlimm, entschuldige, wenn ich das sage, wie wenig die Zahnhygiene bei Hunden ein Thema ist. Und ich meine jetzt nicht, dass ich ihm jeden Tag die Zähne putze, weil das ist nett, keine Frage. Aber das hilft zum Beispiel absolut nicht gegen Zahnwurzelentzündungen.
Ja.
Und genau dieser Hund mit dieser Bauchspeicheldrüsenproblematik hatte zuvor oder was danach, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wurde der depressiv. Einfach depressiv, hing nur mehr da, war für den Ball nicht mehr zu motivieren, für Futter nicht mehr zu motivieren, hing einfach da. Und wir haben dann gesagt, er hat Durchfall. Ah, siehst du, das war vor dieser Thematik. Jetzt haben wir dann einen Bauchultraschall sogar machen lassen und kamen halt dann drauf, auch auf die Bauchspeicheldrüse. Da war dann alles schon vernarbt, Gewebe und so von der Bauchspeicheldrüse. Auf jeden Fall, ja, es lag bei ihm durch das Kopf-CT, das wir auch noch machen haben lassen, weil wir einen Tumor vermutet hatten. Kamen sie dann drauf, dass der 3 entzündene Zahnwurzeln hatte.
Und Zahnschmerzen sind so fies.
Ich habe daraufhin die anderen beiden Rüden auch checken lassen. Einer der Rüden hatte auch einen kaputten Zahn, eine entzündene Zahnwurzel. Der andere war zum damaligen Zeitpunkt, als ich gleich checken habe lassen, 2 Jahre alt. Der hatte zum Glück nichts. Aber unser nächster Termin ist jetzt in 4 Wochen. Da werden alle Hunde wieder in Narkose gelegt. Ja, das muss man leider für einen Dentalröntgen. Aber wir nutzen das dann auch gleich immer für ein großes Blutbild.
Ja.
Und gegebenenfalls noch einmal die Milz schallen lassen, die ja doch im Alter gern anfällig für Tumore ist. Und ja, und dann kommt immer raus, was rauskommt. Und bisher kam bei dem einen Hund leider immer etwas raus beim Kontrollgehen. Und ich hätte es ihnen aber nie angesehen. Die haben ganz normal gefressen. Die haben Kaustängeli auf beiden Seiten gefressen, haben so keine Schmerzsymptomatik gezeigt. Und nachdem die Zähne raus waren, so 1,5 Wochen danach, war es ein anderer Hund. Weil der Prozess so schleichend ist, dieser Schmerzen, dass man es gar nicht sieht. Aber erst wenn die Schmerzen weg sind, sieht man wieder, wie aufgeweckt der Hund eigentlich ist. Und er war vorher schon aufgeweckt.
Ja.
Aber nur weil es gerade zu dem Thema reingepasst hat und ich immer wieder höre, ja, ich kenne ja meinen Hund. Ich wüsste doch, wenn der Schmerzen hat.
Nein, die Hunde verstecken das so gut.
Ja.
Und also ich habe das auch öfters im Training, dass ich, wenn ich den Hund sehe und man entwickelt ja, also als Trainerin entwickelst du ja so ein bisschen ein Gespür dafür.
Vor allem was, für die anderen Hunde.
Immer für die anderen Hunde.
Ja.
Bei den eigenen muss es immer jemand von außen sagen. Das ist aber ja auch normal. Aber wenn ich dann sage, geht bitte mit dem zum Tierarzt, da stimmt was nicht. Nein, der kann keine Schmerzen haben, der spielt ja auch im Garten und der spielt mit anderen Hunden. Ich so, ja, aber der läuft nicht sauber. Ja, aber das kann nichts Großes sein, der kann keine Schmerzen haben. Ich so, geht bitte zum Tierarzt. Und wenn die dann nur zum normalen Tierarzt gehen, der einmal kurz drüber guckt, der sagt dann, ja, da ist nichts.
Genau, dann ist der Hundetrainer der die Kompetenzen des Tierarztes in Frage stellt.
Genau. Und natürlich ist es auch mal so, dass nichts bei rauskommt. Und ich kann das auch total verstehen, dass diese Diagnostik wirklich teuer geworden ist. Und auch das muss man sich irgendwie leisten können. Das verstehe ich alles. Allerdings nutzt es halt nichts, gerade wenn ich einen Hund mit Verhaltensproblematik habe. Wenn ich anfange zu trainieren, ohne dass dieser Hund gesund ist oder zumindest so durchgecheckt ist, dass ich mir halbwegs sicher sein kann, dass der gesund ist. Und selbst da ist, also ne, deswegen schicke ich auch immer ganz gerne die Hunde dann noch zum Physiotherapeuten, weil die einfach ein bisschen mehr sehen, was die Knochen angeht. Und wenn die Leute die Hunde halt nicht direkt röntgen lassen wollen. Also ich kann auch verstehen, dass man nicht gleich so das große Besteck auffahren möchte und irgendwie einen Tausender investieren möchte, ohne dass man denkt, okay, da ist wirklich was. Aber es ist, ich finde, das ist teilweise auch so der schwierigste Part am Hundetraining, zu sagen, okay, was kann es sein? Wie können wir das jetzt diagnostizieren? Und dann die Leute auch bei der Stange zu halten, wenn man weiß, da ist was, aber der Otto, also das ist jetzt kein Tierärztedissen. Es gibt ganz tolle Tierärzte. Aber manchmal ist es halt einfach nicht so schnell sichtbar.
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil wir sind keine Veterinärmediziner, sehen ja etwas, was der Veterinärmediziner nicht sieht und stehen dann da. Und das ist auch für uns frustrierend. Aber wie du schon gesagt hast, dass gerade in den Verhaltensproblematiken sehr oft Schmerzen ein Thema sind. Ich habe gerade einen Hund mit einer Aggressionsproblematik, der hat sogar getötet im Training. Und dabei hat sich herausgestellt, deswegen erzähle ich es, was zum Thema passt, er hat eine kaputte Bauchspeicheldrüse. Und es äußert sich bei dem Hund, der ist neu beim Besitzer. Natürlich kennt er den Hund nicht und es hat sich auch nie so geäußert im Sinne von Gebetsstellung, schmerzhafter Gang oder irgendetwas. Er wird Schmerzen gehabt haben und seit er medikamentös eingestellt ist, seit er sein Futter bekommt, sind wir im ganzen Trainingslevel Riesenschritte vorwärts gekommen. Und ja, also das ist so ein großes Beispiel dafür, dass viele Verhaltensprobleme oft eine Schmerzursache haben. Ich habe einen anderen Kunden und der hat eine generalisierte Geräuschangst. Und das ging rasend schnell. Also von einem Knall ging das rasend schnell auf Türen zu, eine Mülltonne, die sich bewegt. Irgendwo knackst ein Ast. Also das waren Wochen, bis sie mit dem Hund nicht mehr rausgehen konnten, weil der Hund nur mehr Panik rein. Und was war es bei dem? Zwei Zähne. Eine entzündete Zahnwurzel, ein kaputter Zahn und sie putzen täglich. Sie putzen täglich und wir haben zur Sicherheit haben wir Blutbild machen lassen. Da kam auch ein erhöhter Bauchspeicheldrüsenwert heraus. Wir haben die Zähne machen lassen und sogar den Rücken noch röntgen lassen, weil er manchmal so einen eigenartigen Gang hatte. Wobei wir jetzt denken, dass das vielleicht so ein bisschen von den Zähnen schmerzhaft herkam, vielleicht auch von der Bauchspeicheldrüse. Man weiß es ja nicht, wie lange der Hund schon die Schmerzen hatte. Was ist? Seither geht das Training steil bergauf und die sind jetzt sogar wieder in den Bergen unterwegs mit dem Hund.
Ja, das wird so unterschätzt, also ja, die Gesundheitsproblematik. Vor allem, wenn sowas so plötzlich auftritt. Also das, was du gerade erzählt hast, ist ja ein Hund, der schon länger bei seinen Leuten lebt und auf einmal gab es so eine Verhaltensveränderung, die innerhalb von ein paar Wochen stattgefunden hat, ohne, sag mal, dass wir irgendwie wissen, okay, das war jetzt wirklich ein total traumatisches Erlebnis, woran man das festmachen kann. Genau.
Der fixe Auslöser fehlte komplett.
Ja. Also immer, wenn ihr sowas habt, bitte, bitte, bitte komplett durchchecken lassen, gute Versicherung abschließen. Also das habe ich in den letzten 2 Jahren gelernt. Meine Hunde sind mittlerweile alle komplett versichert. Auch da natürlich, das ist ich diskutiere das auch oft mit Kundinnen, die dann sagen, ja, aber ne, das kann ich doch auch gut auf die Seite legen. Ja, ich habe eine Kundin im Training gehabt, die hat eine, ich glaube zu dem Zeitpunkt war die Hündin 8 Monate von Welpenalter an gehabt. Und da denkst du ja nicht, so schnell hast du ja keine 10.000 Euro auf die Seite gelegt innerhalb vom ersten Jahr. Und die hat im ersten Jahr, ich glaube, Kosten an einmal 3.000 und einmal 4.000 Euro für die Klinikaufenthalte. Und immer so doofe Sachen. Also noch nicht mal irgendwas, wo du sagst, ja, das ist ein genetischer Fehler. Die hat einmal eine Granne im Hals stecken gehabt. Das ist dann so dick geworden.
Das ist doof.
Natürlich an Weihnachten. Natürlich Klinikaufenthalt über Weihnachten. Das musste alles aufgeschnitten werden, weil das, ne, ging von allein alles nicht weg. Und das zweite Mal hatte sie irgendwie Magen-Darm, aber so richtig, richtig fies, also wirklich erbrochen, Durchfall, blutig alles irgendwie. Da haben sie dann nachher auch nicht rausgefunden, was es tatsächlich war. Entweder hat sie irgendwas aufgenommen. Aber das kann so schnell gehen. Und nachdem die Kosten einfach explodiert sind in den letzten 4 Jahren, muss man entweder das Geld auf der Seite haben, oder eine entsprechende Versicherung haben, die solche Sachen dann übernimmt.
Also unser Hund, von dem ich mit der Bauchspeicheldrüse erzählt habe, der kommt jetzt ohne diese gängigen Impfgeschichten, also rein alles, was der außerdem beim Tierarzt war, haben jetzt, glaube ich, die 24.000 erreicht.
Ja.
Also, und die Hündin, die ist 16, die hat zwei Kleinigkeiten gehabt und das war's.
Ja, man steckt halt nicht drin.
Ja.
Ja, also mein Leines hat auch nie was gesehen. Den haben wir kastrieren lassen, der hat sich zweimal unten die Pfoten aufgeschnitten. Und das war's. Mehr hatte dieser Hund in seinem Leben nicht.
Ja, schön, wenn man solche Hunde hat.
Ja.
Unsere ist ja allein mehrmals in der Tierklinik gelandet, weil wir wegen der Bauchspeicheldrüse haben wir ja das Futter dann umstellen müssen. Und ich war immer so gegen diese ganzen Veterinärlinien, diese Futtergeschichten
Ja.
von Royal Canin, Hills
Ja.
und so. Da ist die Futterdeklaration ja wirklich mies, müssen wir jetzt ehrlich sagen. Man weiß nicht wirklich, was drinnen ist. So, und ich habe mich geweigert, das zu füttern. Und bin hergegangen und habe dann geschaut, ja, was gibt es? Da gab es vom Wolfsblut eine neue Veterinärlinie für Bauchspeicheldrüsen, auf das umgestellt, zack, in der Tierklinik. Neues Futter gesucht, auch Veterinärlinie, zack, das zweite Mal in der Tierklinik. Und als es das dritte Mal passiert ist, hat mir dann die Tierärztin gesagt, was füttern Sie? Und da habe ich gesagt, ich bin nur auf der Suche. Und sie, hier, Royal Canin. Und ich, nein, das nehme ich nicht. Ich weiß
Ja,
nicht, was
Drecksfutter.
drinnen ist. Ich habe mich geweigert. Ich fütter heute Royal Canin.
Ja.
Es funktioniert, er verträgt's. Ich muss beide Augen zumachen und sagen.
Aber ich kann nicht so gut verstehen. Ich habe das auch mit Kisha. Die verträgt eigentlich nur noch Lamm. Und dann habe ich auch alles Mögliche ausprobiert an hochwertigem Futter. Das hat sie irgendwann nicht mehr gegessen. Und wir sind jetzt, also seitdem ich hierhin umgezogen bin, muss ich sie nicht mehr aus der Hand füttern, was schon echt gut ist. Ich habe die eine Zeit lang nur aus der Hand füttern können. Und komischerweise, das, was sie verträgt, ist aus, also das darf sie echt keinem erzählen, aus dem Edeka. Das Edeka-eigene Futter, wo Lamm draufsteht, also steht da, auf, da ist irgendwann mal ein Lamm dran vorbeigelaufen, da ist nicht viel Lamm drin.
Genau, die Minimum 4% müssen sein.
Genau, also steht 26% drauf, aber ein Kollege hat mir dann erklärt, dass die 26% irgendwie von den 4%
Ja,
26%
genau.
sind. Also es ist wirklich, ne, das hat mein Lamm wirklich irgendwie auf der Weide stehen sehen, das Futter. Und ansonsten ist das nicht deklariert, was da drin ist. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Auch wenn ich das so ganz klein manche, das knirscht auch ab und zu, als ob da noch so Erde oder so drin ist. Wah. Aber es ist das Einzige, was sie momentan verträgt, ohne dass sie fürchterlichen Durchfall kriegt.
Ja.
Und dann kriegt sie das. Die ist 15. Es ist mir scheißegal. Hauptsache, sie frisst und sie
Dann sind wir
verträgt.
wieder bei den Erwartungen und Wertvorstellungen,
Ja.
die wir Menschen haben, und
Ja.
auf die Hunde ummünzen, und das funktioniert nicht.
Nein.
Das habe ich ja hart lernen müssen, und für diesen Lernprozess tut mir echt leid, lieber Hund. Der hat da hart leiden müssen, wir finanziell, aber er mit seinem Körper, und er hätte das, also er war einmal wirklich sehr, sehr knapp schon dran, dass wir
Ja.
den überhaupt wieder hinkriegen. Und seither bin ich eben so penibel, dass der nichts anderes frisst. Und es gibt aber Hunde mit der Bauchspeicheldrüsenthematik, die haben das mal und die können dann wieder auf das ganz reguläre, fetthaltige Futter zurückkehren, wo ich mir denke, wow, hätte ich auch gern. Also
Ja.
es gibt sie.
Es gibt sie und dieses Thema Futter ist ja auch, ne, guck, haben wir schon wieder zwei neue Themen für die nächsten Podcasts.
Ja, genau.
Einmal Futter, einmal
Spielen.
Spielen, richtiges Spielen. Ja, aber und da merkt man ja auch wieder, wie alles miteinander zusammenhängt. Ich finde immer, ich habe jetzt gerade vorgestern habe ich mit der Kollegin, mit der Yvonne Linke, ganz liebe Kollegin von mir, die kenne ich auch schon ewig, haben wir über das Thema spanischen Tierschutz gesprochen, also Tierschutzhunde. Und da kam eben auch diese Thematik auf, dass auch Hunde Schmerzen haben können oder gesundheitliche Probleme haben können, die die im Tierschutz nicht gezeigt haben, die dann aber hochkommen, wenn sie hier zur Ruhe kommen. Und das gleiche Thema hatten wir jetzt auch gerade, dass Hunde einfach Schmerzen auch mal nicht zeigen. Also es
Genau.
hängt immer alles miteinander zusammen. Und man kann nicht sagen, wenn ich einen Hund ins Training kriege, ich gucke nur auf das Verhalten.
Da sind wir ja auch bei einem Punkt, wenn ein Hund Schmerzen hat, ist Lernen beinahe nicht möglich.
Nein,
Und das
bei uns auch so.
unterschätzen wir. Wie soll der Hund unter Schmerzen aufnahmefähig sein? Das ganze Nervensystem ist da in einem Alarmmodus, kann man sagen, wenn der Hund Schmerzen hat. Und in Alarmmodus ist der Stress hoch und Lernen unmöglich. Ich sage immer wieder, Leute, stellt euch vor, ihr habt Migräne, wahnsinnige Kopfschmerzen, die ziehen runter bis in den Nacken, die Augenschmerzen. Wollt ihr dann für irgendetwas noch lernen? Könnt ihr euch dann konzentrieren?
Geht
Nein.
Ja dann.
Aber das fordern wir von unseren Hunden, wenn sie Schmerzen haben und gerade auch chronisch kranke Hunde, um beim Thema eigentlich zu bleiben, da muss ich immer damit rechnen, dass der vielleicht gerade wieder irgendeine Schmerzsymptomatik hat, wenn etwas nicht klappt. Dass, wenn ich merke, das sollte der eigentlich können, ich war in der ganzen Lerntheorie, in allem bin ich ganz klar und straight vorangegangen und wir kommen nicht weiter, dann kann da durchaus eine Schmerzsymptomatik dahinter sein, die das Lernen an dieser Stelle blockiert.
Oder der bricht wieder ein.
Oder also, so, natürlich.
Ne, du bist irgendwie vorangekommen und der bricht wieder ein. Ich habe es heute Morgen gehabt. Der Juno ist, der ist jetzt seit 4 Jahren bei mir. Als ich hier hingezogen bin, hatten wir den Magengröße, also ich lebe jetzt seit 2 Jahren hier. Da hatten wir den Magen größtenteils im Griff, haben ihn noch kastrieren lassen. Der hatte ja noch einen innenliegenden Hoden, den die Griechen übersehen haben. Also er ist mir als kastriert vermittelt worden. Also das hatten wir dann auch. Aber er hat von den Mittelmeerkrankheiten sind die Titer schwanken, sind relativ niedrig momentan. Aber ich bin jetzt mit meiner Tierärztin dran, ob wir das trotzdem mal behandeln, weil er immer mal wieder Blut im Urin hat.
Okay.
Und da sind wir jetzt, also es ist jetzt das 2. Mal innerhalb von ein paar Monaten, dass er Blut im Urin hat. Er hat Antibiotika bekommen, ist es besser geworden. Dann ruft meine Tierärztin an und sagt, die Antibiotika können es nicht gewesen sein, weil darauf ist es resistent. Also jetzt müssen wir uns da wieder auf die Suche machen. Und immer wenn das Wetter schlechter wird, wird er auch schlechter. Und jetzt bin ich halt wieder auf der Suche. Okay, was ist es? Jetzt hat er eine Rotlichtlampe, jetzt hat er eine Tageslichtlampe, um dieses dunkle Wetter so ein bisschen irgendwie ihm besser zu machen. Gestern war ja auch, also wir nehmen das Ganze jetzt am 1. Januar gerade auf. Es war ja gestern Nacht trotzdem lang und es ist hier wirklich ekliges Wetter. Jetzt hat er heute wieder angefangen, Kisha massiv anzuknurren und anzugehen. Also er ist immer getrennt von ihr, weil das eh nicht mehr funktioniert, weil sie halt dement ist und sehr aufdringlich ist. Und das findet der Herdenschutzhund halt echt kacke. Und sie checkt aber halt nicht mehr, wenn er sie anknurrt. Also das kriegt sie nicht mehr hin. Aber dieses wirklich heftige Angehen, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das heißt, ich weiß jetzt heute Morgen, okay, der ist halt echt gestresst. Wegen Silvester, weil sein Körper irgendwie da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, das, was wir jetzt im Januar angehen werden, ist genau zu gucken, woran liegt das, dass das immer wieder kommt. Und das ist bei chronisch kranken Hunden, und da brauche ich auch nicht, also mit Juno bin ich auch gar nicht so viel im Training, weil der halt, es kommt halt immer wieder was hoch.
Und es ist frustrierend für die Besitzer. Also ich verstehe an jeden, der sagt, ich komme damit nicht klar. Also ich verstehe es, wenn ja jemand sagt, aber ich habe mir einen anderen Hund erwartet, aber ich möchte mit meinem Hund doch dieses und jenes erleben. Die Erwartungshaltung kann der Hund gar nicht erfüllen und es frustriert uns Menschen. Und es ist wirklich mühsam, aber wir müssen das Beste daraus machen, so hart das klingt. Der Hund hat es sich auch nicht ausgesucht. Und es liegt in unserer Verantwortung, es so zu regeln, dass es für den Hund stimmig ist und auch für die Umwelt. Also ich kann ja meinen Hund auch nicht rausschicken und sagen, mach selber, was für dir Spaß macht.
Ganz genau.
Nur weil es sein Bedürfnis jetzt wäre.
Ja. Also ja, ganz klar. Und das ist, ich glaube, das ist auch für viele Menschen schwierig, sich dann so komplett darauf einzulassen, dass sie wirklich alles loslassen, was sie eigentlich haben wollten und sagen, ich nehme das jetzt an, so wie es ist.
Weil das war für uns auch schwierig.
Ja. Ja. Weil das ja auch so ein bisschen das Leben dann auf den Kopf stellen kann.
Genau.
Wie es geplant war.
Ja, es ist viel, viel mehr Management dahinter, die Planung. Ich meine, 6 Stunden maximal, dass er nicht fressen darf. Und wenn du es übersiehst, hast du gleich wieder ein stinkendes Auto sozusagen oder daheim irgendwo und dann hast du einen Hund wieder mit Schmerzen.
Ja, das ist schon schwierig. So, ich glaube, so langsam kommen wir zum Schluss. Das ist eine etwas längere Folge heute geworden, aber ich fand es sehr interessant und ich hoffe, es konnten auch alle was mitnehmen. Ich habe immer zum Schluss eine Rubrik, da habe ich dich jetzt gerade gar nicht drauf vorbereitet, aber vielleicht fällt dir was ein. Und zwar ist das Skurriles aus der Hundewelt. Und dabei geht es immer um Geschichten, die ja lustig waren, die irgendwie sehr skurril waren, die man vielleicht mit KundInnen erlebt hat, die man mit den eigenen Hunden erlebt hat. Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, boah, ey, das war wirklich eine lustige Geschichte? Oder da habe ich mich wirklich gefragt, meinen die das jetzt ernst? Hast du da irgendwas? Fällt dir da was zu ein?
Lustige Geschichte fällt mir eigentlich meine 16-jährige Hündin ein.
Okay.
Wir waren spazieren den See entlang und unten am See, so waldig ist der See her, und am See unten sind die Angler. Und ich habe das nicht realisiert und meine Hündin rennt runter und dann höre ich da unten einen Angler schreien und denke mir, oh mein Gott, muss das jetzt sein, gell? Und dann kommt mir meine Hündin entgegen mit dem Jausenbrot von dem einen Angler und zerknautscht das schon während dem Hochrennen zu mir. Peinlich, sage ich dir. Weil ich habe es jetzt zwar schon weggenommen, aber.
Du konntest es ja schlecht zurückgeben. Hier ist ein
Genau.
etwas angegatschtes, ja.
Ja,
Ja,
er hat es aber
gerne.
sehr, sehr sportlich aufgefasst.
Okay.
Muss ich echt sagen. Und seine Aussage am Schluss war dann: Na, jetzt muss er aber echt schauen, dass die Fische auch anbeißen, weil sonst hat er nichts zum Essen.
Das ist dann doch nett. Also wenn man dann
Ja.
so jemanden hat, der das dann doch irgendwie ganz sportlich und nett nennt, ist es doch schön. Ja, ich finde, man erlebt mit den eigenen Hunden schon auch echt sehr lustige Sachen.
Ja, und man muss halt auch die ganzen Sachen lustig nehmen.
Ja.
Also ich darf in dem Moment, es gibt oft Situationen, wo ich am liebsten mir denke, oh mein Gott.
Ja.
Aber mit ein bisschen mehr Humor ist dann vielleicht auch der schlimmste Moment doch noch ein bisschen besser zu ertragen, und sei es nur Galgenhumor.
Hilft dann manchmal nur. Gut, dann sind wir schon am Ende dieser Folge. Ihr könnt den Podcast jetzt auch auf Steady finden. Also ihr findet den Podcast jetzt auf Steady. Da könnt ihr mich unterstützen mit einem kleinen Bonus. Ihr könnt verschiedene Abo-Funktionen wählen. Es fängt schon ab 3 € im Monat an. Da kriegt ihr den Podcast immer ein paar Tage früher als alle anderen. Bei den anderen Abos bekommt ihr dann zum Beispiel nochmal Zusätze, Bonussachen dazu, die spannend für euch sind. Also schaut da einfach mal mit rein. Steady habe ich euch verlinkt in den Shownotes hier. Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich danke, Jasmin. Ich fand das ein sehr spannendes und cooles Gespräch.
Kann ich nur zurückgeben.
Und für alle anderen, ihr kennt das, mind the dog, achtet auf eure Hunde, achtet auf euch selbst und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis bald.
Tschüss.